Morgen. Ich bin Barbara Mäder. Ich bin vor 20 Jahren hier in der Gemeinde gewesen, getauft worden und alles und wohne jetzt aber seit ganz vielen Jahren in Hallau in Schaffhausen. Ich möchte heute Morgen mit euch über Jüngerschaft sprechen, wie Doris schon gesagt hat. Es ist ein Thema, das uns in Hallau, in Schaffhausen, eben wo ich in der Gemeinde auch bin, gerade wieder ganz stark beschäftigt. Es gibt ganz viele Christen überall, aber ganz wenig echte Jünger, also echte Nachfolger Jesu. Ich habe mir drei Punkte oder Bibelstellen ausgesucht, die oft ein wenig in Vergessenheit geraten oder uns vielleicht gar nicht so richtig bewusst sind. Und wo könnten wir mehr über Jüngerschaft erfahren, als in der Zeit, da Jesus seine 12 Jünger unterwegs gelehrt hat? Deshalb starten wir auch gleich mit dem ersten Text. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo er bei einer Frau aufgenommen wurde, die Martha hieß. Maria, ihre Schwester, setzte sich zu Füßen von Jesus hin und hörte ihm aufmerksam zu. Martha aber war unentwegt mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt. Schließlich kam sie zu Jesus und fragte: Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mir die ganze Arbeit überlässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Doch der Herr antwortete ihr: Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und machst dir so viel Mühe. Nur eines aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden und das kann ihr niemand mehr nehmen. Wir können es uns vor uns sehen. Jesus saß wohl auf einem Stuhl oder auf einer Bank und alle seine Jünger, sowie auch Maria, Marthas Schwester, saßen zu seinen Füßen. Das war das typische Bild eines Rabbis mit seinen Schülern. Sie sind alle freiwillig im Unterricht und wollen von diesem Jesus lernen und möglichst kein Wort verpassen, das er sagt. Denn seine Worte, sein Wissen über Gott und die Welt verändern ihr Leben. Dass Maria als Frau sich zu den Schülern setzte, das war ziemlich rebellisch. Denn ein Rabbi hatte damals keine Schülerinnen. Jesus aber schickte sie ganz offensichtlich nicht weg. Bei ihm war jeder willkommen. Ohne Martha aber wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Sie war die Hausherrin, die die müde Reisegruppe in ihr Haus aufnahm. Dazu gehörte Verpflegung, Unterkunft und Fürsorge, also einfach Gastfreundschaft. Sie sorgte dafür, dass es ihnen an nichts fehlte. Dass sie einfach so 13 Männer bei sich aufnahm, weist womöglich darauf hin, dass sie Jesus schon von früher her kannte oder ihr zumindest vom Hörensagen er ihr nicht unbekannt war. Sie war wohl auch recht wohlhabend, wenn sie es sich leisten konnte, so viele Gäste aufzunehmen. Auf jeden Fall war sie jetzt am Rotieren. Das Wort, das hier im Griechischen steht, meint, dass sie hier und da hingezogen wurde. Man könnte auch übersetzen mit abgelenkt war. Aber nicht durch Handy abgelenkt, durch Fernsehen oder Social Media oder so etwas, sondern durch Diakonie abgelenkt. Denn das ist das, was hier steht, in anderen Übersetzungen auch Dienstleistungen. Und zwar viel Diakonie. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns in der Gemeinde ist auch das ein großes Thema. Wir suchen immer wieder dringend Leute, die im Kids-Treff, im Putzteam, bei der Moderation helfen. Und irgendwie sind es immer zu wenige. Und dann gibt es die, die einfach unglaublich viel machen in der Gemeinde. Und die traut man sich dann gar nicht mehr zu fragen, weil man weiß, die sagen auf jeden Fall ja. Ohne Diakonie, ohne Mitarbeit kann die Gemeinde nicht funktionieren. Und ohne Marthas Dienst hätten die Gäste kein Essen, kein Trinken bekommen, keinen sauberen Schlafplatz und so weiter. Es brauchte Marias Dienste. Sie krampft also schweigend vor sich hin, schaut wahrscheinlich alle paar Minuten zu ihrer Schwester, nervt sich innerlich über sie. Vielleicht fühlt sie sich auch als Opfer, das ausgenutzt wird. Ich kenne das ein bisschen von zu Hause, wenn Wochenende ist und alle frei haben. Und ich bin am Kochen und mache den Haushalt trotzdem. Je nachdem, wie ich gerade drauf bin, wie die Woche war, passiert es mir dann auch, dass ich mich innerlich mit jeder Tätigkeit mehr aufrege. Und irgendwann platzt es dann aus mir heraus, wie bei Martha. Hey Jesus, ist es dir nicht aufgefallen, dass meine Schwester mich überhaupt nicht unterstützt? Sie soll mir helfen. Sag ihr das. Das wäre nämlich Nächstenliebe. Vielleicht geht es dir in der Familie so oder im Job oder in der Gemeinde. Hey, der macht nichts für die Gemeinde und ich habe so viele Ämtli, so geht das nicht. Vielleicht bist du frustriert, genauso wie Martha. Und dann gilt Jesu Seelsorge, denn genau das ist es, auch dir. Er sagt, du sorgst dich um so vieles und du siehst überall noch Sachen, die man erledigen müsste. Und das macht dich unruhig, frustriert. Und dabei ist nur eines wichtig, nämlich Gottes Worte, die zur Beziehung und zur Rettung führen. Wir müssen das richtig verstehen. Jesus sagt Martha nicht, dass sie aufhören soll, gastfreundlich zu sein. Er sagt nicht, dass ihr Dienst nichts wert ist und er ihn nicht schätzt. Aber wenn die Diakonie dazu führt, dass wir keine Zeit mehr für das Wichtigste, nämlich die Beziehung mit Jesus haben, dann läuft da etwas gründlich schief. Punkt Nummer 1, den wir oft vergessen: Bei aller Mitarbeit in der Gemeinde, allen ehrenamtlichen Tätigkeiten, so gut und christlich sie auch sind, wenn ich sagen muss, dass ich keine Zeit mehr fürs Bibellesen habe oder fürs Gebet, dann habe ich falsche Prioritäten gesetzt. Und sobald ich wütend werde auf andere, die vielleicht mehr beten statt putzen oder sonst mithelfen, dann habe ich nicht verstanden, worum es im Reich Gottes eigentlich geht. Wohlverstanden, es geht nicht darum, dass jemand einfach nichts mithelfen will, weil er zu viele Hobbys hat oder einfach gar keine Lust hat zu arbeiten. Maria tut ja nicht nichts. Sie pflegt gerade ganz intensiv die Beziehung mit dem Messias und hört darauf, was Gott ihr sagen möchte. Ja, Mitarbeit in der Gemeinde ist ein geistliches Prinzip und das gehört ganz klar für einen Jünger dazu. Aber es gibt auch ein zu viel an Diakonie und auch eine Diakonie aus der falschen Haltung heraus, weil ich mir Sorgen mache, dass etwas nicht erledigt würde, wenn ich es nicht selbst mache. Oder weil ich mir Sorgen mache, was denn die anderen wohl denken würden, wenn ich nur eine ehrenamtliche Tätigkeit übernehmen würde. Lasst uns also die richtigen Prioritäten setzen. Diakonie, Mitarbeit in der Gemeinde, ja auf jeden Fall. Aber aus Freude daran, am Reich Gottes mitarbeiten zu dürfen und nicht als Hauptlebenszweck so à la ein echter Christ muss dienen und schaffen. Das wäre das Falsche. Wir verlassen Martha und Maria und gehen mit Jesus zusammen weiter. Kurz darauf trieb Jesus einen Dämon aus und wurde von den Pharisäern beschuldigt, mit der Macht des Teufels den Dämon ausgetrieben zu haben. Ich möchte die Antwort von Jesus nur ganz kurz zusammenfassen und dann auf einen Satz eingehen, den Jesus zu den Pharisäern sagt. Zuerst erklärt er ganz logisch, dass es null Sinn macht, wenn der Teufel seine eigenen Engel, die Dämonen, austreiben würde. Es muss also Gottes Macht sein, die Jesus befähigt. Denn mit menschlicher Kraft, das war klar, funktioniert das nicht. Der letzte Satz, den Jesus an die Pharisäer richtet und auch an die Jünger, die es hören, ist ein Aufruf zur Entscheidung. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, also Menschen für Gott gewinnt, der zerstreut, also führt in die Irre. Es gibt nur zwei Positionen: Jesus und Gott, der Vater, oder der Teufel. Und etwas dazwischen oder etwas Drittes gibt es nicht. Wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann ist dir das durchaus bewusst. Das ist nicht mein zweiter Punkt, den wir oft vernachlässigen. Sondern der zweite Versteil. Wer nicht mit mir sammelt, also Menschen für Gott gewinnt, der zerstreut, also führt sie in die Irre. Oder ganz krass gesagt, der führt sie zum Teufel, zum anderen. Denn es gibt ja nur diese beiden Seiten. Und das ist mir letzthin ganz neu bewusst geworden und ich bin etwas erschrocken. Wir wissen, was Mission und Evangelisation ist und es ist uns auch bewusst, dass wir Jesus nicht verleugnen dürfen, wenn uns jemand nach unserer Meinung oder unserem Glauben fragt. Aber war dir das bewusst, dass du Menschen, mit denen du Kontakt hast, denen du nicht von Jesus erzählst, dass du die in die Irre führst, zerstreust, weg von Gott führst? Ich meine nicht, dass wir jetzt jeden, dem wir auf der Straße begegnen, den anquatschen sollen, von Jesus erzählen sollen. Es gibt Menschen, die machen das so. Mir persönlich sind solche Menschen eher unangenehm und sie erinnern mich mehr an Sekten. Lieber sollen wir so leben, dass uns Menschen auf unseren Glauben ansprechen, von selbst. Aber ganz besonders geht es um Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, Nachbarn, Kollegen oder sogar Familienangehörige. Je enger wir mit jemandem sind, desto mehr ist das Unterlassen von Jesus zu erzählen ein aktives in die Irre führen und wir werden uns einmal dafür verantworten müssen. Von Jesus zu erzählen ist also nicht einfach so ein Goodie obendrauf, ein Supplement. Es ist lebenswichtig. Alles ist von Bedeutung. Jedes Wort, das wir sagen, aber auch jedes Wort, das wir nicht sagen, das wir verschweigen. Wir machen uns quasi strafbar. Es ist wie unterlassene Hilfeleistung, wenn wir nicht von Jesus erzählen. Oder eben sogar noch schlimmer, weil wir so sie in ihrem Leben ohne Gott bestärken und sie dadurch noch weiter weg von Gott führen, wenn sie annehmen, dass das so in Ordnung ist. Mein dritter Punkt hängt stark mit der Frage zusammen, wie wir denn Menschen von Jesus erzählen oder sie zu Gott führen können. Ich bin zum Beispiel gar nicht die, die auf fremde Menschen zugeht und ihnen von Gott erzählt oder von irgendetwas anderem. Ich gehe einfach grundsätzlich nicht gerne auf fremde Menschen zu. Ich habe kein Problem damit, vor fremden Menschen zu sprechen und von Gott zu erzählen, aber Predigen ist nur ein ganz kleiner Teil davon, wie wir Menschen erreichen können. Jesus erklärt es seinen Jüngern folgendermaßen: Niemand zündet eine Öllampe an und versteckt sie dann oder stellt sie unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, sodass jeder, der hineinkommt, das Licht sieht. Wir kennen diesen Bibelvers. Nicht wir sind das Licht, wir können nicht aus uns selbst heraus leuchten, nicht wir führen Menschen zu Jesus, sondern Jesus ist das Licht in uns. Und Jesus führt Menschen zum Vater durch unser Mitwirken, durch unsere Worte. Aber nur, wenn wir sichtbar sind und uns nicht in einer Ecke verstecken. Und dann sagt Jesus weiter: Wenn du es, das Licht, einlässt und keine Finsternis in dir ist, dann lebst du im Licht, so als würdest du von einer hellen Lampe angestrahlt. Das Licht, das lassen wir in unser Leben, sobald wir uns bekehren, sobald wir umkehren zum Vater, indem wir Jesu Opfer am Kreuz für uns persönlich annehmen und uns entscheiden, ihm nachzufolgen. Das macht uns nicht zu besseren Menschen, dass alles in uns nur noch gut wäre. Aber weil der Heilige Geist, also Gott selbst, in uns wohnt, wenn wir diese Entscheidung getroffen haben, sind wir in Gottes Augen rechtlich gesehen heilig, genauso heilig wie er. Und deshalb dürfen wir mit ihm Beziehung haben, ganz direkt mit ihm sprechen und seine Stimme hören. Auch das war noch nicht der dritte Punkt. Der kommt jetzt. Wenn keine Finsternis in dir ist. Ja, Gott heiligt mich, wenn ich Jesus als meinen persönlichen Herrn aufnehme. Und dann bin ich heilig und es ist keine Finsternis in mir. Das heißt aber nicht, dass ich die Finsternis nie mehr in mein Leben lassen kann. Und das ist mein dritter Punkt. Ich erlebe immer wieder Diskussionen zwischen Gesetz und Gnade. Die einen, die sind ganz beim Gesetz. Das ist Gottes Wille, wie wir in der Lesung gehört haben, und der gilt natürlich immer noch, weil Gott ändert sich ja nicht. Wir als Gemeinde müssen dafür sorgen, dass das Gesetz, der Wille Gottes, eingehalten wird. Und ja, das stimmt. Aber ohne Gnade kommen wir in eine Gesetzlichkeit, die gefährlich wird. Ich muss mir das Heil dann plötzlich wieder verdienen. Und gewisse Leute haben vielleicht sogar Angst, in die Gemeinde zu kommen, weil sie Angst haben, verurteilt zu werden. Jeder spioniert den anderen aus und ist selbst frustriert oder sogar voller Angst, Gott nicht zu genügen. Und das ist nicht das Evangelium. Aber es gibt auch das Gegenteil. Solche, die sagen, die Gnade ist alles. Das Gesetz ist tot, das ist Altes Testament. Wir brauchen als Christen das Gesetz nicht mehr. Jeder darf leben, wie er möchte, solange er Jesu Opfer angenommen hat. Er hat ja den Preis für meine Schuld bezahlt und nun bin ich frei. Ja, das stimmt. Aber ohne das Gesetz wird diese Gnade leer und inhaltslos. Wenn ich das Gesetz gar nicht mehr halten muss, dann gibt es auch keine Sünde mehr. Und wenn es keine Sünde mehr gibt, dann brauche ich für nichts Vergebung. Also eigentlich brauche ich Gott dann gar nicht mehr. Ich habe jetzt beide Positionen sehr überspitzt dargestellt, aber ihr habt gemerkt, worum es mir geht, oder? Gesetz und Gnade sind wie eine Waage, die ausbalanciert sein muss. Wir sind gerettet aus Gnade. Ich kann gar nichts zu meiner Rettung beitragen. Auch nicht, indem ich besonders heilig lebe und ein super guter Jünger bin. Und gleichzeitig möchte ich den Willen Gottes, also sein Gesetz, so gut wie möglich befolgen. Denn das bedeutet Nachfolge, das bedeutet Jüngerschaft. Jesus immer ähnlicher zu werden. Und nein, ich werde es nicht perfekt schaffen. Und dann darf ich ans Kreuz kommen, um Vergebung bitten und sie auch empfangen. Und zwar egal, wie oft ich das tun muss, täglich. Das ist nicht die Finsternis, die Jesus hier meint. Denn sonst müssten wir ja Angst haben, zu sterben, bevor wir gerade um Vergebung gebetet haben. Und wir wären dann nicht gerettet, da jetzt gerade Finsternis in uns war. Das ist also nicht gemeint. Gemeint sind Sünden, die ich einfach zulasse. Ich weiß, dass Gott das nicht gut findet, ich mache es aber trotzdem, weil es mir gefällt und ich nicht bereit bin, es loszulassen. Ein heikles Thema, ich weiß, gerade in unserer Gesellschaft, wo jeder tun und lassen und denken darf, was für ihn gerade stimmt. Aber es ist mein dritter Punkt für heute. Es ist nicht egal, wie wir uns verhalten, wie wir unser Leben leben. Gute Nachricht, auch solche Sünden dürfen wir vors Kreuz bringen und Vergebung dafür bekommen. Und zwar egal, wie lange wir etwas schon falsch gelebt oder gemacht haben. Und noch etwas ganz Wichtiges. Es geht hier nicht darum, dass du vielleicht doch nicht gerettet bist, weil du im Moment gerade eine Sünde in deinem Leben hast. Da wäre die Waage dann wieder ganz schief auf der Seite des Gesetzes. Wir sind ja aus Gnade gerettet. Es geht hier darum, dass du, wenn du solche Finsternis in deinem Leben duldest, dass du dann nicht die ganze Lichtkraft entfalten kannst. Dass du vielleicht deine Gaben nicht gleich stark entwickelst. Dass du vielleicht Gottes Stimme nicht immer so deutlich hörst, wie du sie sonst hören würdest. Dass du anderen Menschen nicht so deutlich Gottes Reich zeigen kannst. Vielleicht sogar durch ein falsches Vorbild sie von Gott wegführst, statt hin zu Gott. Dass du vielleicht die Prioritäten nicht ganz richtig setzt und dich in vielen Diensten verausgabst und keine Zeit mehr für das Wesentliche hast, nämlich Jünger, also Schüler zu sein, zu Jesu Füßen und von ihm zu lernen. Ich sage sie noch einmal, die drei oft vergessenen oder verdrängten Punkte, und ja, sie sind ziemlich provokativ. Erstens, Diakonie, Arbeiten für Gottes Reich, ist wichtig und gut und es gehört dazu. aber nur, wenn es Freude macht, an Gottes Reich zu arbeiten und nur, wenn die Beziehung mit Jesus, das Bibellesen, das Gebet nicht zu kurz kommt. Wenn du es nur tust, weil es halt einer tun muss oder weil sonst die anderen schlecht von dir denken, dann kannst du es auch lassen. Zweitens, Menschen von Jesus zu erzählen, ist nicht die Kirsche auf dem Kuh, kein schöner Zusatz. Nein, ich mache mich strafbar wegen unterlassener Hilfeleistung. Und ich führe Menschen von Gott weg, wenn ich ihnen Jesus vorenthalte. Also lasst uns so leben, dass wir nach unserem Glauben gefragt werden und dann erzählen können. Und drittens, Gesetz und Gnade sollten sich die Waage halten und nicht gegeneinander ausgespielt werden. Schließlich ist das Gesetz Gottes Wille und die Gnade kommt ebenfalls von Gott. Da gibt es kein Entweder-Oder. Jüngerschaft bedeutet, Jesus immer ähnlicher zu werden, also nach Gottes Gesetz zu leben. Und nicht aus Angst, dass man sonst nicht gerettet wird, sondern aus Liebe zum Vater. Wir wollen keine Finsternis in unserem Leben dulden, und zwar in unserem Leben, nicht in dem der anderen. Es muss jeder selbst die Finsternis suchen und um Vergebung bitten. Und denn nur so können wir unser Potenzial, das Gott in uns hineingelegt hat, voll entfalten. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, vielen, vielen Dank für alles, was du für uns getan hast, dass du den Weg zum Vater freigemacht hast, indem du an unserer Stelle gestorben bist für all unsere Schuld. Wir bitten dich um Klarheit, was für uns dran ist an Dienst und wo wir auch Nein sagen müssen. Wir bitten dich um die richtigen Worte und Situationen, um Menschen von dir erzählen zu können. Oder noch besser, dass wir dich ihnen zeigen können durch unser Verhalten, durch Nächstenliebe und Vergebungsbereitschaft. Und wir bitten dich, dass du uns immer wieder zeigst, wo wir nicht nach deinem Willen leben. Schenke uns da die Bereitschaft und die Kraft, das zu ändern. Wir möchten uns von dir verändern lassen, damit du uns immer besser gebrauchen kannst. Amen.